HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Mageln. Der Bundestag hat nach langem Ringen eine Reform der Grundsteuer beschlossen. Was bedeutet die geplante Neuregelung für Hessen und die Steuerzahler? Die Reform der Grundsteuer hat jetzt im Bundestag eine große Hürde genommen. Aber es ist nicht die letzte. Auch der Bundesrat muss noch zustimmen und da stehen noch heikle Diskussionen an. Außerdem müssen dann die Bundesländer überlegen, ob sie eine sogenannte Öffnungsklausel in Anspruch nehmen. Dann können sie eigene Wege gehen, beispielsweise um Bürokratie zu vermeiden. Bayern hat das schon angekündigt, Hessen überlegt das. Aus Wiesbaden berichtet unser landespolitischer Korrespondent Christopher Plass.
Für den hessischen Steuerzahler würde sich zunächst nur etwas ändern, wenn es bis Jahresende keine gesetzliche Regelung gäbe. Dann nämlich dürfte die Grundsteuer gar nicht mehr erhoben werden. Da Hessens Kommunen aber im vergangenen Jahr rund 1,2 Milliarden Euro aus dieser Quelle bekamen, will ein völliges Scheitern natürlich niemand riskieren. Insofern war Ministerpräsident Volker Bouffier auch erleichtert, dass nun zumindest der Bundestag zugestimmt hat.
Ich hätte mir gewünscht, dass der Bundesfinanzminister die Sache nicht so lange verzögert hätte, dann wäre es am Ende vielleicht auch jetzt nicht in dieser Drucksituation. Das Entscheidende ist, wenn es nicht gelingt und die Hürden sind noch nicht überstiegen, dann fallen für die Kommunen die wichtigste Einnahme ab 1. Januar weg.
Der Bundesrat muss auch noch zustimmen. Keine Selbstverständlichkeit, aber nun wahrscheinlicher geworden. Das würde bedeuten, wenn es bis 31. Dezember ein Bundesgesetz gibt, ändert sich für den hessischen Steuerzahler erstmal nichts. Er zahlt seine Grundsteuer wie bisher. Die neue Regelung gilt erst ab 2025. Bis dahin haben allerdings die Finanzbehörden ordentlich zu tun, denn sie müssen die Neubewertung von Grundstücken und Immobilien vornehmen, als Grundlage für die Steuererhebung, so wie es das Bundesverfassungsgericht gefordert hatte. Insofern ist noch längst nicht klar, wer künftig wie viel zahlen muss. Sicher ist nur, die Reform soll die Steuerzahler insgesamt nicht mehr belasten. Was aber nicht ausschließt, dass in besseren Lagen mehr bezahlt werden muss als in weniger guten Lagen. Wie viel an Steuer anfällt, könnte auch davon abhängen, ob einzelne Bundesländer eine Öffnungsklausel im geplanten Gesetz nutzen werden. Bayern will das tun und ein eigenes Modell anwenden. Hessen will nach Bouffiers Worten erstmal auf die Verabschiedung des Bundesgesetzes warten.
Dann werden wir schauen, ob wir eine Regelung machen, eigene hessische Regelung, oder ob wir diese Bundesregelung übernehmen.
Es gibt Hinweise, dass auch Hessen eigene Wege gehen wird, möglicherweise in Kooperation mit anderen Ländern. Die Landesregierung will sich für die Prüfung Zeit nehmen. Wenn sie die Öffnungsklausel nutzen wollte, müsste dafür ein Landesgesetz ausgearbeitet werden. Viel wird vom Verhalten der Kommunen abhängen. Für sie ist die Grundsteuer eine verlässliche Einkommensquelle. Sie können das Aufkommen durch die Anhebung der Hebesätze spürbar erhöhen, was viele Gemeinden in den letzten Jahren auch getan haben. Sie müssten nun bereit sein, diese Hebesätze eventuell zu senken, damit nach den Neuberechnungen die Grundsteuer nicht zu sehr ins Kontor schlägt. Hessische Gemeinden haben im Schnitt im Bundesvergleich mit die höchsten Hebesätze. Jetzt aber ist erstmal der Bundesrat gefragt. Er muss auch zustimmen. Nur eine Atempause, also für Bouffier und seine Kollegen.
Ich bin froh, dass jetzt das doch gelungen ist. Und das zeigt ja in mancherlei Hinsicht, die Große Koalition kriegt in Berlin mehr hin, als man gelegentlich meint.
Sicher ist, dass Hessens Steuerverwaltung wegen der neuen Grundsteuer in Teilen umgebaut wird.
Der Bundestag hat nach langem Ringen eine Reform der Grundsteuer beschlossen. Was das für Hessen und die Steuerzahler bedeuten könnte, darüber berichtete unser landespolitischer Korrespondent Christopher Plass. Bei dem vom Wurstskandal betroffenen Hersteller Wilke im nordhessischen Twistetal-Berndorf fand jetzt eine Betriebsversammlung statt. Der Insolvenzverwalter hatte eingeladen, die Mitarbeiter sollten erfahren, wie es um ihre Löhne aussieht, die noch nicht ausgezahlt wurden. Thomas Korte mit den Einzelheiten.
Nur etwa die Hälfte der Belegschaft war zur Versammlung ins Werk von Wilke Wurst in Twistetal-Berndorf gekommen. Die Erwartungen waren sicherlich hoch, doch kaum einer äußerte sich vor laufender Kamera oder dem Mikrofon. Und viele scheinen einfach auch nicht zu wissen, was tatsächlich passiert ist, welche Dimension, welche Auswirkungen der Skandal Wilke Fleisch hat.
Ich glaube einfach nicht, dass alles, was berichtet wird, stimmt. Ich kann über den Chef nur Positives sagen.
Wir wissen gar nicht, wo das, was Sache ist. Wir wissen das gar nicht. Wir glauben auch gar nicht an die Fotos, die wir da gesehen haben. Alle, die mich kennen, fragen mich, ist das wirklich wahr? War das wirklich so?
Wissen wir noch nicht. Deswegen wollen wir jetzt hören, was die uns zu erzählen haben. Ne? Wenigstens müssen sie uns aufklären, wie das weitergeht.
Meine Forderung ist, ich möchte meinen Lohn haben. Ne? was ich gearbeitet habe. Mein letzter Lohn war der 27. August.
1,5 Stunden dauerte die Belegschaftsversammlung unter Leitung des Kasseler Insolvenzverwalters Mario Navroth. Über die Inhalte mochten die Teilnehmer nichts oder nur ganz wenig sagen.
Kein Kommentar.
Die haben zu uns gesagt, ja, 100%ig, aber wann, das ist die nächste Frage.
Mal gucken, abwarten.
Ist keiner entlassen worden und wir sind erstmal noch alle angestellt.
Dank an den Insolvenzverwalter. Nächste Woche sollen wir unser Geld für September bekommen.
Also der Geschäftsführer von Wilkewurst war nicht gekommen. Ihn hatten die Mitarbeiter auch schon lange nicht mehr zu sehen bekommen. Nur sein Stellvertreter sei dabei gewesen. Aber weder von ihm noch vom Insolvenzverwalter gab es Erklärungen. Nur eine Pressemitteilung, darin die Zusicherung, dass das Geld für September gezahlt werde und dass es wohl einen möglichen Kaufinteressenten gebe. Ansonsten wurde auf das schwebende Ermittlungsverfahren verwiesen. Das Resümee aus der heutigen Sitzung: Es bleibt vieles unklar und für die Mitarbeiter heißt es, entweder weiter abwarten oder schon mal einen neuen Job suchen.
Nach dem Skandal um keimverseuchte Wilkewurst hat es bei dem Unternehmen eine Betriebsversammlung gegeben. Thomas Korte hat uns darüber informiert. Vollgestopfte Straßen im Berufsverkehr und der Klimawandel sorgen seit Monaten für eine Diskussion. Die mögliche Lösung heißt oft Mobilitätswende. Es sollen mehr Leute vom Auto auf die Bahn umsteigen. Um die Menschen zu diesem Umstieg zu bewegen, braucht es aber attraktive Fahrpreise und pünktliche Verbindungen. Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann hat jetzt die Region Frankfurt-Rhein-Main als Testregion für ein 365-Euro-Jahresticket ins Spiel gebracht. Das heißt, Bahnfahren würde 1 Euro pro Tag kosten. Frank Angermund ist unser Reporter zu diesem Thema und wir haben ihn gefragt, wie stellt sich der Oberbürgermeister das genau vor?
Peter Feldmann, der ist ja nicht nur Oberbürgermeister, sondern auch der RMV-Aufsichtsratsvorsitzende. Und in dieser Funktion hat er einen Brief geschrieben, gemeinsam mit seinem Stellvertreter Ulrich Krebs, das ist der Landrat des Hochtaunuskreises. Der Brief geht an den Bundesverkehrsminister, an Andreas Scheuer, mit dem Wunsch, dass die Region Frankfurt-Rhein-Main Modellregion für das 1-Euro-Ticket wird, also für ein 365-Euro-Jahresticket. Die Region, es sind wahnsinnig viel Pendler unterwegs, rund 500.000 jeden Tag, die meisten nach Frankfurt rein, aber eben auch 100.000 aus Frankfurt raus. Das Ziel, es soll ein Anreiz geschaffen werden, damit die Autofahrer auf die Bahn und den Bus umsteigen, dadurch weniger Schadstoffe, weniger Staus, die Autobahnen sollen entlastet werden. Und in dem Brief steht, das 365-Euro-Schülerticket in Hessen hat gezeigt, das Ganze funktioniert hier in der Region. Insgesamt soll es ja in Deutschland 10 Modellregionen geben. Wie das Ganze finanziert wird, wird erst im November entschieden. Aber das Ganze ist Teil des Klimapakets der Bundesregierung. Deswegen kann man jetzt auch noch nicht sagen, welche Chancen das Rhein-Main-Gebiet eigentlich hat.
Die Bahnen sind ja aber gerade morgens brechend voll. Wie sollen dann noch mehr Menschen befördert werden?
Ja, dazu muss ganz klar die Infrastruktur, das Schienennetz weiter ausgebaut werden. Also auch mehr Schienen für den Nahverkehr, für die S-Bahn und die Regionalbahn. Wichtig wäre, und das betont Feldmann auch, dass dann, wie es geplant ist, der Fernbahntunnel unter dem Hauptbahnhof kommt, damit oben oberirdisch sozusagen die Regionalbahnen und S-Bahnen entlastet sind. Dazu soll es ja nächstes Jahr eine Machbarkeitsstudie geben. Und auch die nordmainische S-Bahn müsste fertiggestellt werden, damit das Ganze funktioniert. Bundesverkehrsminister Scheuer war ja letzte Woche hier in Frankfurt auf der Verkehrsministerkonferenz, hat gesagt, der Bund werde massiv in die Bahn investieren im Zuge des Klimapakets. Wichtig ist, die Menschen müssen schnell unterwegs sein mit der Bahn, pünktlich unterwegs sein mit der Bahn, günstig unterwegs sein mit der Bahn, sonst würden sie nicht umsteigen. Dazu gehört eben auch, und das ist wichtig, der Ausbau der ländlichen Regionen, dass man alte Bahnlinien wieder aktiviert etc. Und der RMV selbst sagt, ja, bis 2020 schaffen wir neue S- und Regionalbahnen an. Wir stellen längere Züge auf die Gleise, damit mehr Menschen mitfahren können. Und da der Schienenausbau ja Jahre dauert teilweise, werden wir unsere Expressbuslinien ausweiten. Da gibt es inzwischen 15.000 Fahrgäste fahren damit. Das ist eine Zwischenstufe, würde ich mal sagen.
Im Moment scheint das Ganze sehr von Optimismus geprägt zu sein. All diese Ideen sind ja noch nicht sicher, sondern sie könnten nur kommen, richtig?
Genau, bei der Verkehrsministerkonferenz letzte Woche ist ganz klar geworden, 86 Milliarden will der Bund investieren. Das ist sehr, sehr viel Geld, das muss auch kommen. Aber die Verkehrsminister haben auch gesagt, das ist nur eine Etappe, wenn wir das ganze System in Deutschland ausbauen wollen, damit alle mit oder viele mit der Bahn fahren. Die Forderung war ja, dass die Pro-Kopf-Investition pro Jahr angehoben wird, verdoppelt wird von 77 Euro auf 150 Euro. Aber du sagst es schon, konkret geplant ist da noch gar nichts. Da sind die gerade dabei und was tatsächlich fehlt, sind Planer. Deshalb hat Verkehrsminister Tarek Al-Wazir auch gesagt, Leute, geht studieren, Ingenieurwesen etc. Ihr werdet auf Jahrzehnte Jobs bekommen.
Wer zahlt das alles am Ende?
Naja, wenn der Bund im Spiel ist, sind Steuergelder, also zahlen du und ich und alle anderen das. Der Ausbau muss kommen. Der Klimawandel ist da, wir spüren es alle, der Verkehrskollaps ist in den Metropolregionen da, das spüren wir auch. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass der Bund investiert. Aber noch wichtiger ist, dass der politische Wille auch da ist, damit konkrete Projekte entstehen und diese schneller gehen. Und der Scheuer hat ja auch nochmal gefordert, dass die Planungen schneller gehen müssen. Es wäre heute so, wenn man eine Brücke sanieren möchte, eine Eisenbahnbrücke, die bleibt genauso wie sie ist, dauert es 10 Jahre, weil man diverse Anträge stellen muss. Das könnte man EU-weit vereinfachen.
Der öffentliche Nahverkehr im Rhein-Main-Gebiet soll gestärkt werden. Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann setzt sich dabei für das 365-Euro-Jahresticket ein. Infos dazu hatte hr-Reporter Frank Angermund. In Wiesbaden wollen Katholiken mehr für den Klimaschutz tun. Pfarrgemeinden und kirchliche Einrichtungen haben sich zu einer Klima-AG zusammengeschlossen. Ein Jahr lang wollen sie zusammen möglichst viele konkrete Maßnahmen umsetzen, um CO2 einzusparen und klimabewusst zu leben. HR-Reporterin Birgitta Söhling hat sich das genauer angeschaut.
Eine Besucherin stapelt Holzklötzchen in eine Waagschale. Sie war in Portugal im Urlaub.
Und jetzt sind wir gerade dabei, das aufzuwiegen auf der zweiten Waagschale. Wie viele Kilogramm CO2 dabei emittiert wurden? Was haben wir denn da erreicht? Wie viele Kilogramm sind das?
860 Kilogramm. Aber ich weiß nicht so richtig, was das jetzt bedeutet, ehrlich gesagt.
Das bedeutet, dass ein Klimaschaden entstanden ist, den man mit 21,50 Euro ausgleichen kann, erklärt Winfried Munz, Leiter der Abteilung Weltkirche im Bistum Limburg.
Das ist eine Spende, die man entrichtet an die Klimakollekte als Kompensationsfonds. Und daraus werden CO2-mindernde Projekte in Indien, in Kamerun, in Südafrika gefördert.
Eine von vielen Ideen, was man konkret für den Klimaschutz tun kann. Gewohnheiten brechen, das ist schwer. Aber hier sind viele Experten, die dabei helfen wollen. 13 Tische reihen sich an den Wänden des großen Saals im Roncalli-Haus entlang. Theresa Weinert von der katholischen Erwachsenenbildung hat Umweltinitiativen eingeladen, Impulse zu geben.
Das heißt, wir fragen uns, wie fair sind denn unsere Kitas? Wo sitzen die Stromfresser in den Büros? Was bestellen wir denn da eigentlich immer für ein Catering und was konsumieren wir jeden Tag?
Was man im Pfarrgarten anpflanzen muss, damit sich Insekten einstellen, welche Fördermittel es für Solarzellen gibt oder wie man lecker mit Gemüse kocht. Darüber informieren etwa der NABU, das Umweltamt der Stadt Wiesbaden oder die Klimaschutzagentur. Eine kirchliche AG im Hochtaunus hat schon einen Flyer für die Hosentasche mit 40 praktischen Tipps für den Alltag entwickelt. Regina Weleda blättert gerade darin.
Zum Beispiel, dass die Wohnung nicht so warm sein soll, also nur noch auf 20 bis 21 Grad geheizt werden sollte. Das finde ich einen ganz guten Tipp. Und das, glaube ich, das könnte ich auch mal so probieren.
Dirk Vielmeier, Vorsitzender des Klimaschutzbeirats der Landeshauptstadt Wiesbaden, begrüßt die Initiative.
Ich finde es sehr, sehr gut, dass die katholische Kirche, die natürlich sehr, sehr viele Menschen erreicht in Wiesbaden, darum geht es mir, hier sozusagen einen ersten Aufschlag macht und auch sehr selbstkritisch sagt, wir haben das Thema in den letzten Jahren und Jahrzehnten vernachlässigt und wir wollen jetzt wirklich was bewirken.
In Wiesbaden haben sich Katholiken zu einer Klima-AG zusammengeschlossen. Ihr Ziel? Mehr für den Klimaschutz tun. Infos dazu hatte Birgitta Söhling. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de.